Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat heute ein ganzes Bündel an weiteren Maßnahmen beschlossen, um die Corona-Krise für die Bürger abzufedern. Wer Kurzarbeiter oder Arbeitslosengeld bezieht, für den sieht ein neues Sozialpaket Verbesserungen vor. Verabschiedet wurden auch Erleichterungen für pflegende Angehörige und Bonuszahlungen für Pflegekräfte. Um das Virus weiter einzudämmen, sollen Meldepflichten und Tests deutlich ausgeweitet werden.
Die Infektionsketten wirksam unterbrechen. Vor allem darum geht es im zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung. Die Gesundheitsämter sollen mit 50 Millionen Euro bei der Jagd auf das Virus unterstützt werden. Und das besagt Spahns Gesetz im Detail. Es soll mehr getestet werden, vor allem im Umfeld gefährdeter Personen. Auch ohne Symptome muss die Krankenkasse für den Test bezahlen. Die Meldepflichten werden erweitert, auch auf negative Testergebnisse. Und alten Pflegekräfte erhalten einen steuerfreien Bonus von bis zu 1.000 Euro. Der Gesundheitsminister will, dass die Länder beim Bonus noch 500 Euro drauflegen. Die Linke, dass auch andere Pflegeberufe die Anerkennung erhalten. Der Tag zeigt auch, dass die Einigkeit der ersten Pandemiewochen vorbei ist. Die FDP stimmt gegen das Gesetz. Sie sieht zu weitreichende Verordnungsmöglichkeiten des Gesundheitsministers.
Der Bund will hier erhebliche Kompetenzen für den Fall einer epidemischen Notlage sichern. Meine Damen und Herren, die Beteiligungs- und Kontrollrechte des Parlaments bleiben hier eindeutig auf der Strecke.
Die pandemische Krise darf nicht zu einer Demokratiekrise werden.
Die Grünen enthalten sich, die AfD geht in Totalopposition, stellt die Gefahr durch das Virus in Frage, das Gesetz.
Es suggeriert uns eine permanente Krise, die es gar nicht gibt und lässt uns auch in einem Krisenmodus verharren, meine Damen und Herren.
Ein Virus bekämpfe man nicht, indem man es leugne, entgegnet der Gesundheitsminister. Er warnt vor der Spaltung der Gesellschaft, appelliert an das Wir-Gefühl.
Und ich finde es sehr wichtig, dass wir diese Debatten, auch die Kontroversen, so führen, dass wir dabei zusammenbleiben, dass wir den Ausgleich suchen.
Mehr Ausgleich und mehr Entlastung soll auch das zweite Sozialschutzpaket liefern. So wird unter anderem das Kurzarbeitergeld erhöht. Ab dem vierten Monat auf 70%, mit Kindern auf 77%, ab dem siebten Monat auf 80% bzw. 87% des Nettolohns. Zudem ist ein Zuverdienst bis zum vollen Nettolohn möglich.
Das ist wichtig, das ist notwendig. Und wenn es nicht reicht, dann machen wir irgendwann ein Sozialschutzpaket 3.
Der Bundestag verabschiedet heute eine ganze Palette von Hilfsmaßnahmen. Es werden nicht die letzten sein.
Der Bundestag will mit seinen heutigen Beschlüssen auch die Gesundheitsämter stärken. Ihnen kommt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie eine Schlüsselrolle zu. Bislang haben viele nicht genügend Beschäftigte, um die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu ermitteln und zu kontaktieren. Das hat eine Umfrage von NDR und WDR unter den Ämtern ergeben.
Lagezentrum Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem die Mitarbeiter des Gesundheitsamts sind in diesen Tagen gefragt. Haushalte abtelefonieren, Tests anordnen, Quarantäne verhängen und kontrollieren. 7 Tage die Woche, 24 Stunden.
Das wird ja kein Sprint, das wird ein Marathon. Und insofern muss ich aufpassen, dass die Leute, die ich habe, auch wirklich durchhalten und nicht zu sehr belastet werden, auch zeitlich. Und deshalb brauchen wir sicherlich auch viele.
5 Mitarbeiter im Gesundheitsamt pro 20.000 Einwohner brauche es, so ein Beschluss von Bund und Ländern, um Kontakte von Infizierten zuverlässig nachzuvollziehen. Doch kann das eingehalten werden? NDR und WDR-Journalisten haben knapp 400 Gesundheitsämter befragt. Fast die Hälfte hat geantwortet. Davon sagen 24%, sie erfüllen die Vorgaben. 67% haben, gemessen an der Zielvorgabe, nicht genügend Mitarbeiter. Der Rest macht in den Antworten keine Angabe. Aus den Landkreisen heißt es, man benötige Personal, vor allem um flexibel reagieren zu können.
Ja, die Bedürfnisse sind, mehrgleisig fahren zu können. Also wir können immer noch einen Eintrag haben, beispielsweise in einem alten Pflegeheim. Dann läuten hier sofort die Alarmglocken und viele Mitarbeiter müssen sich dann um diesen Schwerpunktfall wieder kümmern und alles andere liegen lassen.
Denn es geht nicht mehr nur um Corona-Fälle, sondern auch um die vielen Aufgaben eines Gesundheitsamts jenseits der Pandemie.
Das Coronavirus befällt laut einer Studie der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf neben der Lunge mehrere weitere Organe. Bei Untersuchungen an Covid-19 gestorbener Patienten wiesen die Forscher den Erreger auch an Herz, Leber, Gehirn und besonders häufig an den Nieren nach. Dies könne die extrem hohe Rate von akutem Nierenversagen bei den Verstorbenen erklären und bei der Früherkennung der Krankheit helfen, so die Autoren. Die Corona-Krise lässt die öffentlichen Einnahmen in Deutschland drastisch einbrechen. Nach der heute vorgelegten Steuerschätzung werden im laufenden Jahr fast 99 Milliarden Euro weniger in die Kassen von Bund und Ländern und Gemeinden fließen als im November vorhergesagt. Dabei schlagen Gewinneinbußen, Umsatzrückgänge und Kurzarbeit ebenso zu Buche wie Steuerstundungen, die der Bund als Hilfen gewährt. Bundesfinanzminister Scholz sieht die Regierung dennoch gewappnet, die Folgen der Krise zu bewältigen.
Geschäfte und Unternehmen geschlossen, das öffentliche und wirtschaftliche Leben wie eingefroren. Dass der wochenlange Corona-Lockdown Folgen für Konjunktur und Staatsfinanzen haben würde, war klar. Angesichts des erwarteten Einbruchs bei den Steuereinnahmen setzt der Finanzminister auf Signale des Staates, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Anfang Juni wollen wir ein umfassendes Bündel an Maßnahmen in der Regierung beschließen, ein Konjunkturpaket, das neuen Schwung und neues Wachstum bringen soll. Hohe Investitionen in unser Land, in den sozialen Zusammenhalt und eine moderne und klimafreundliche Zukunft bleiben dabei unsere Richtschnur.
Die Steuerschätzer, die Corona-bedingt erstmals per Videoschalte konferierten, prognostizieren bei den staatlichen Einnahmen massive Einbrüche. Sie könnten sich bis 2024 auf mehr als 300 Milliarden Euro summieren. Für die FDP ist Hilfe für Unternehmen sinnvoller als Geld für Verbraucher.
Wir müssen die Unternehmen jetzt stärken. Wir brauchen auch keine Einkaufsgutscheine oder sowas in die Richtung. Das sind alles nur konjunkturelle Strohfeuer, die dem Bundeshaushalt und damit am Ende den Steuerzahler verdammt teuer zu stehen kommen.
Allerdings eine zweite Infektionswelle sei nicht unwahrscheinlich, mahnen auch Ökonomen. Der Staat müsse weiter etwas für alle Bürger tun, die unter der Krise leiden.
Viele haben Einkommenseinschnitte erleben müssen. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Wir haben über 10 Millionen in Kurzarbeit. Deshalb ist es auch wichtig, gerade Menschen, die besonders stark betroffen sind, auch junge Familien hier zu unterstützen.
Um das zu finanzieren, gibt es in Scholz' SPD auch Rufe nach Steuererhöhungen, etwa für Reiche. Der Finanzminister hält sich dazu bedeckt. Denn im Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD jegliche Steuererhöhungen ausgeschlossen. Wenn der Staat bei sinkenden Einnahmen jedoch absehbar viel mehr Geld benötigt, könnte ein neuer Konflikt aufbrechen über den richtigen Kurs in der Finanzpolitik.
Kritik an den staatlichen Corona-Rettungspaketen kam heute von Künstlerinnen, Künstlern und Solo-Selbstständigen. Unter dem Motto "Lasst uns nicht im Regen stehen" machten sie vor dem Bundeswirtschaftsministerium auf ihre Nöte aufmerksam. Die zentrale Forderung der freien Kulturschaffenden, sie wollen Hilfsgelder auch für Miete oder Krankenversicherung verwenden dürfen.
Komm ans Fenster. Mit einer Arie aus Mozarts Oper Don Giovanni demonstrieren sie heute vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Künstler und andere Solo-Selbstständige. In der Coronavirus-Pandemie haben die meisten fast alle Aufträge verloren. Konzerte, Ausstellungen und Produktionen wurden abgesagt. Nun fehle ihnen das Geld für Miete, Krankenversicherung und Lebensmittel, erklären sie. Die Soforthilfe sei vor allem für Betriebskosten gedacht.
Es wird gesagt, es gibt die Soforthilfe, aber die greift für uns nicht. Weil jemand, der Geige spielt oder singt und an Ostern auf einmal eine Konzertabsage hat, hat keine Betriebskosten mehr. Wir sitzen einfach zu Hause und haben nichts zu tun.
Die Lage ist absolut prekär. Denn wir sollen abgedrängt werden in Hartz IV letztlich.
Die Bundesregierung verweist auf Programme der Länder und das Sozialschutzpaket. Von dem hätten bereits tausende Dozenten und Kreative profitiert.
Dieses Virus ist wie ein Angriff auch auf den Wesenskern der Kulturnation Deutschland. Und das sind nicht Einzelne, das ist umfassend ein großes Drama. Und deshalb versuchen wir nochmal wieder neu zu reagieren.
Künstler befürchten aber auch, dass die Coronavirus-Pandemie langfristig die Kulturhaushalte von Bund, Ländern und Kommunen beeinflusst. Galerien müssten schließen.
Diese Auswirkungen, die spürt man dann erst sukzessive. Das summiert sich ja dann auf.
Der Bundestag hat heute Abend beschlossen, dass Museen, Theater und Konzertveranstalter Kunden Gutscheine anbieten können, anstatt Geld zurückzuzahlen. Das gilt für Tickets, die vor dem 8. März gekauft wurden. Den Demonstranten reicht das aber nicht. Sie haben dem Leiter des Bürgerdialogs im Wirtschaftsministerium heute eine Petition übergeben. Darin fordern sie unter anderem bundeseinheitliche Hilfsgelder für Soloselbstständige.
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen sieht großen Nachholbedarf bei der deutschen Klimapolitik. Die Regierungsberater kritisieren die selbstgesteckten Ziele als zu niedrig. Der Umweltrat empfiehlt der Bundesregierung, ihre Klimapolitik an einem langfristigen CO2-Budget auszurichten. Außerdem fordern die Experten, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu stärken und die individuelle Pkw-Nutzung unattraktiver zu machen. Etwa durch höhere Parkgebühren und eine bundesweite Pkw-Maut, die sich an Fahrstrecke sowie Schadstoff- und Lärmemissionen orientiert.
Das Energieunternehmen NBW hat heute die beiden Kühltürme des Atomkraftwerks Philippsburg in Baden-Württemberg sprengen lassen. Das Kraftwerk wurde Ende 2019 nach mehreren Jahrzehnten Laufzeit vollständig abgeschaltet. Der genaue Zeitpunkt der Sprengung wurde nicht angekündigt, um Menschenansammlungen wegen der Corona-Pandemie zu vermeiden. Auf dem Gelände soll nun ein Umspannwerk entstehen, das Strom aus erneuerbaren Energien in Wechselstrom umwandeln und ins Netz einspeisen soll.
Der Europäische Gerichtshof stuft Ungarns Umgang mit Asylsuchenden an der Grenze zu Serbien als Haft und damit als unzulässig ein. Der EuGH gab damit den Klagen von 4 Flüchtlingen statt, die seit Monaten in einem abgezäunten Transitlager in Röske untergebracht sind. Serbien will sie nicht zurücknehmen, Ungarn akzeptiert ihre Asylanträge nicht. Nach Ansicht der Richter dürfen Asylbewerber höchstens 4 Wochen in sogenannten Transitzonen festgesetzt werden.
In Afghanistan bringt eine Welle der Gewalt die geplanten Friedensgespräche zwischen Regierung und islamistischen Taliban in Gefahr. Vor einem Militärgebäude in der Stadt Gardez explodierte heute eine Autobombe. Laut Regierung wurden mindestens 5 Menschen getötet und etwa 20 verletzt. Die Taliban bekannten sich zu der Tat. Nach zahlreichen Toten bei Anschlägen am Dienstag hatte die Regierung angekündigt, wieder verstärkt gegen Aufständische vorzugehen.
Der Dramatiker Rolf Hochhuth ist tot. Hochhuth gilt als einer der wichtigsten und streitbarsten Autoren der Nachkriegszeit. Seine Dramen lösten heftige Debatten in der Gesellschaft aus, so auch sein Erstlingswerk Der Stellvertreter. Darin thematisierte er die Haltung des Vatikans zum millionenfachen Mord an den Juden durch die Nationalsozialisten. Hochhuth starb gestern in Berlin. Er wurde 89 Jahre alt.
Seine Stücke waren Anklagen. Zutiefst kritische Beiträge zu den Themen seiner Zeit. Rolf Hochhuth hat die gesellschaftliche Debatte der alten BRD mitgeprägt.
Was mich aufregt, interessiert, das schreibe ich eben. Und das ist meiner Natur entsprechend wahrscheinlich vorwiegend politisch, weniger privat.
Hochhuth wird im hessischen Eschwege geboren, ist zunächst Buchhändler, später freier Autor. Der Stellvertreter ist sein erstes großes Stück, ein Welterfolg und zugleich das Werk seines Lebens. Darin fragt er, warum der Vatikan nichts gegen den Holocaust unternommen hat. Das christliche Trauerspiel, so nennt er es selbst, wird zum Skandal. Am Berliner Kurfürstendamm kommt es zu öffentlichen Protesten gegen die Aufführung.
Wenn das Oberhaupt der Christenheit nichts dazu sagt, dass man ein Volk in Europa vergast und verbrennt, dann kann man sagen, das ist ein sehr krasses, das ist ein schwarz-weißes Problem. Da kann man nur Stellung sehr hart beziehen.
Klare Stellung bezog Hochhuth auch in den 70er Jahren gegenüber dem damaligen christdemokratischen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Hans Filbinger. In seiner Erzählung »Eine Liebe in Deutschland« nannte Hochhuth Filbinger Hitlers Marinerichter und kritisierte dessen Verhalten auch nach Kriegsende. Dies und weitere Enthüllungen führten zu Filbingers Rücktritt 1978. Viele Fakten, genaue Regieanweisungen. Rolf Hochhuth wollte mit seinen Stücken Realität erklären. Ein streitbarer Dramatiker, der gern schimpfte und zeterte und so wichtige Debatten anstieß.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 15. Mai.
Der Süden hat auch morgen mit dem Tief über den Alpen zu tun, der Norden mit dem Tief über Nordeuropa, die Mitte profitiert von dem Hoch über dem Ostatlantik. In der Nacht und am Tag Regen oder Nieselregen von den Alpen bis zum Bayerischen Wald. Ganz im Norden nach Mitternacht ab und an Schauer, die sich im Laufe des Tages landeinwärts ausbreiten. Die Mitte bekommt den meisten Sonnenschein ab, im Norden sowie in den Mittelgebirgen muss stellenweise mit Nachtfrost gerechnet werden. Am Tag 8 Grad an den Alpen, 18 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Am Samstag ist es im Norden wechselhaft, an den Küsten windig, auch an den Alpen mitunter etwas Regen, dazwischen ist es meist freundlich. Auch in den darauffolgenden Tagen bleibt es in etwa bei dem dreigeteilten Wetter und es wird von Tag zu Tag wärmer.
Um 22.15 Uhr melden wir uns mit diesen Tagesthemen. Das 100-Milliarden-Euro-Loch. Was kann der Staat noch leisten, fragt Ingo Zamperoni, Bundesfinanzminister Scholz. Und streitbar und nahbar, das Ende der Ära Voskuhle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.